HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler und mit der Einladung zum Ferienende rasch nochmal auf Weltreise zu gehen. Mit niemand Geringerem als mit Charles Darwin als Reiseführer. Er hat für seine Weltreise allerdings ganze 5 Jahre gebraucht. 1831 bis 1836 war er unterwegs. An Bord der HMS Beagle, einem Schiff der Royal Navy. Und was er erlebt, gedacht, empfunden hat, das hat er aufgeschrieben und veröffentlicht. In einem wunderbaren und überaus lesenswerten Buch. Es ist 1875 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Reise eines Naturforschers um die Welt. Und jetzt erscheint eine opulente Neuauflage. Auf die wollen wir Sie neugierig machen, indem wir ein Feature wiederholen, das der HR 1993 produziert hat. Sein Titel? Die Wunder der Evolution. Charles Darwins Reise um die Welt. Und da erfahren Sie erst einmal, wie es zu dieser ungewöhnlichen Reise kam. Wir sprechen Karl Rudolf Menke und Birgitta Asheuer.
Nachdem Ihrer Majestät Schiff Beagle, eine Brigg von 10 Kanonen unter dem Kommando des Kapitän Fitzroy, durch heftige Südweststürme 2-mal zurückgetrieben worden war, segelte es am 27. Dezember 1831 von Devonport ab.
Mit so knappen Worten beginnt der Bericht einer Reise, die Geschichte gemacht hat. Einer Reise, die die Welt verändert hat, die entscheidend war für unser Bild vom Menschen und von der Natur. Eine Reise, die für 3 Jahre geplant war und die dann schließlich 5 Jahre dauerte, die in unberührte Urwälder und durch eisige Meere führte, zu den Wilden von Feuerland und zu den feinen Damen der spanischen Kolonialgesellschaft. Eine Reise, auf der es nicht nur einmal um Leben und Tod ging, auf der vor allem aber die Wunder des Lebens im Mittelpunkt standen. Begonnen hatte alles, wie es schien, mit einer Kette von unwahrscheinlichen Zufällen. Da war der angehende Geistliche Charles Darwin, der ein abgebrochenes Medizinstudium hinter sich hatte, jetzt aber mit wenig Aufwand in Cambridge das Theologieexamen gemacht hatte und der demnächst, so war es der Wunsch seines einflussreichen Vaters, in den Dienst der anglikanischen Kirche treten sollte. Da war der junge, aber schon außerordentlich erfahrene und erfolgsgewohnte Kapitän Robert Fitzroy, der demnächst für die britische Admiralität mit seinem Schiff Beagle zu einer Reise um die Welt aufbrechen sollte und der dafür noch einen Gesellschafter suchte, der mit ihm Mahlzeiten und Kajüte teilen würde. Fitzroy schrieb dafür die Stelle eines Naturforschers ohne Bezahlung aus. Dass ausgerechnet der junge Theologe Darwin diese Stelle bekommen sollte, das verdanken wir John Stevens Henslow, seinerseits Botanikprofessor in Cambridge und gleichzeitig Geistlicher der anglikanischen Kirche. Seine Botanikvorlesungen waren in Cambridge beliebt und auch Charles Darwin fand sich regelmäßig zu ihnen ein. Professor Henslow war um Rat gefragt worden, als es um die Besetzung der Stelle auf dem Beagle ging. Er hatte zunächst erwogen, selber mitzufahren, dann mit Rücksicht auf seine Familie abgesagt und Charles Darwin empfohlen. Nun sollte sich Darwin von heute auf morgen entscheiden. Genau ein halbes Jahr später war er in einer anderen Welt.
Bahia oder San Salvador, Brasilien, den 29. Februar. Der ganze Tag war entzückend. Indes selbst Entzücken ist nur ein schwacher Ausdruck zur Wiedergabe der Gefühle eines Naturforschers, der zum ersten Male allein in einem brasilianischen Walde gewandert ist. Die Eleganz der Gräser, die Neuheit der parasitischen Pflanzen, die Schönheit der Blüten, das glänzende Grün des Laubes, aber vor allem die allgemeine Üppigkeit der ganzen Vegetation erfüllte mich mit Bewunderung. Ein höchst paradoxes Gemisch von Geräusch und Stille herrscht in den schattigen Teilen des Waldes. Das Geräusch der Insekten ist so laut, dass man es in einem Schiff, welches selbst mehrere hundert Yards von der Küste entfernt vor Anker gegangen ist, hören kann. Und doch scheint in der Abgeschiedenheit des Waldes ein allgemeines Stillschweigen zu herrschen. Für jemand, der Naturgeschichte liebt, bringt ein Tag wie dieser tieferes Vergnügen mit sich, als er jemals wieder zu erleben hoffen kann. Nachdem ich mehrere Stunden herumgewandert war, kehrte ich zum Landungsplatz zurück. Ehe ich ihn aber erreichte, überraschte mich ein tropisches Gewitter. Ich versuchte, unter einem Baume Schutz zu finden, welcher so dick war, dass ein gewöhnlicher englischer Regen nie durchgedrungen sein würde. Hier aber floss nach ein paar Minuten ein förmlicher Strom den Stamm herab.
Wer war dieser gerade 23 Jahre junge Mann, der da den ersten tropischen Regenguss seines Lebens genießt? seiner Nase nach zu urteilen, das meinte zumindest Kapitän Fitzroy, der in der damals beliebten Physiognomik geschult war, seiner Nase nach zu urteilen, besitze Darwin nicht unbedingt viel Energie und Entschlossenheit. Kollegen und Freunde schilderten Darwin als einen freundlichen, meist gut gelaunten und auskömmlichen Menschen. Und bevor die Fahrt mit dem Beagle, zu Deutsch Spürhund, sein Leben und unser Weltbild verändern sollte, war Darwin in keiner Weise besonders aufgefallen. Er, der Sohn eines wohlhabenden und sehr renommierten Arztes, war ein durchschnittlicher Schüler und ein nicht übermäßig motivierter Student. Aber er war schon als Kind ein interessierter Sammler von Käfern und Schmetterlingen. Und er verfasste immerhin mit noch nicht 20 Jahren eine kleine Arbeit über die Eikapseln des Egels Pontopdella muricata. Auf den Beagle nahm er nicht nur Mikroskop, Spiritusflaschen und die Reiseberichte des damals schon berühmten Naturforschers Alexander von Humboldt mit, sondern auch einen Band mit Gedichten von Milton. Ende Februar 1832 erreicht das kleine Schiff die Küste Südamerikas. Hier erlebt Darwin die Wunder des Dschungels und die Grausamkeiten der Sklaverei. Im April begibt er sich mit einer kleinen Reisegesellschaft von Rio de Janeiro aus auf Exkursion ins Landesinnere.
Mit Dunkelwerden zogen wir am Fuße eines jener massigen, kahlen und steilen Berge von Granit hin, welche in diesem Lande so häufig sind. Die Stelle ist berüchtigt, weil sie eine lange Zeit der Aufenthaltsort einiger entlaufener Sklaven war, welche durch Bebauung eines kleinen Stückchen Bodens nahe dem Gipfel sich eine erbärmliche Existenz gegründet hatten. Endlich wurden sie entdeckt. Eine Abteilung Soldaten wurde ihnen nachgeschickt und die ganze Gesellschaft ergriffen, mit Ausnahme einer alten Frau, welche, ehe sie sich wieder in Sklaverei bringen ließ, sich vom Gipfel des Berges herabstürzte. Bei einer römischen Matrone würde man dies die edle Liebe zur Freiheit genannt haben. Bei einer armen Negerin ist es brutaler Starrsinn.
Die Reisegesellschaft erreicht in Rio Macau und eine Hacienda, wo, wie überall in Brasilien, Sklaven die Feldarbeit verrichten.
Während ich mich auf dieser Besitzung aufhielt, wäre ich beinahe Augenzeuge eines jener schauerlichen Verfahren geworden, welche nur in einem Sklavenlande stattfinden können. Infolge eines Streites und eines Prozesses war der Besitzer darauf und daran, alle Frauen und Kinder den männlichen Sklaven wegzunehmen und sie einzeln in den öffentlichen Auktionen in Rio zu verkaufen.
Darwin war in einer Atmosphäre aufgewachsen, wo Sklavenarbeit als inakzeptabel galt. Die Familie seines Onkels und väterlichen Freundes Josiah Wedgwood gehörte in England zu den frühesten Wortführern gegen die Sklaverei. Jetzt, wo Darwin die Sklaverei so hautnah erlebte, belastete sie ihn schwer. Nach seiner glücklichen Heimkehr von der großen Weltreise schreibt er:
»Ich danke Gott, dass ich nie wieder ein Sklavenland zu besuchen haben werde. Bis auf den heutigen Tag ruft mir ein fernes Schreien mit schmerzlicher Lebendigkeit meine Empfindungen zurück, als ich beim Vorübergehen an einem Hause in Pernambuco das erbarmungswürdigste Stöhnen hörte und es mir doch nicht anders erklären konnte, als dass irgendein armer Sklave gemartert wurde, während ich wusste, dass ich so machtlos wie ein Kind war, selbst nur Vorstellungen zu machen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner Junge, 6 oder 7 Jahre alt, dreimal mit einer Reitpeitsche, ehe ich dazwischen treten konnte, über seinen bloßen Kopf geschlagen wurde, weil er mir ein Glas Wasser gereicht hatte, was nicht ganz rein war. Ich sah, wie sein Vater allein bei einem Blick aus dem Auge seines Herrn zitterte. Viele herzbeklemmende Grausamkeiten, von denen ich authentisch gehört habe, will ich noch nicht einmal andeuten. Auch würde ich die oben erzählten, widerwärtigen Einzelheiten nicht erwähnt haben, wären mir nicht mehrere Leute begegnet, welche von der konstitutionellen Heiterkeit des Negers so geblendet waren, dass sie von der Sklaverei als von einem erträglichen Übel sprachen.
Es ist typisch für Darwins Reisetagebuch und vielleicht auch für Darwin selber, dass er mit dem gleichen Engagement über soziale Missstände und unmittelbar danach über Steine, Pflanzen und Tiere berichtet. Auf dem Rückweg von der traurigen Hacienda notiert er:
Hier schmückte die Kohlpalme, einer der schönsten Bäume der Familie, die Wälder. Auf einem Stamme, der so dünn ist, dass man ihn fast mit beiden Händen umspannen kann, erhebt sie ihre elegante Krone bis zu einer Höhe von 40 oder 50 Fuß über den Boden. Wendete sich das Auge von der Welt von Laubwerk im oberen Teil des Waldes nach dem Boden darunter, so wurde es durch die außerordentliche Eleganz der Farnwedel- und Mimosenblätter gefesselt. Es ist wohl leicht, die individuellen Gegenstände der Bewunderung in diesen großartigen Szenen einzeln namhaft zu machen. Unmöglich aber ist es, eine einigermaßen entsprechende Idee jener höheren Gefühle der Bewunderung, des Erstaunens und der Andacht zu geben, welche die Seele des Reisenden erfüllen und erheben.
Kapitän Fitzroy konzentriert sich derweil auf anderes. Er vermisst die Küsten nördlich von Rio und vielleicht genießt er es, eine Weile ohne Darwin zu sein. Denn zwischen den beiden war es zum Streit gekommen. Fitzroy befürwortete die Sklaverei zwar nicht, meinte aber, dass sich doch einiges zu ihren Gunsten sagen ließe. Dem widersprach Darwin vehement. Und die Auseinandersetzung endete damit, dass er aus der gemeinsamen Kajüte auszog. Es spricht für Fitzroy, dass er sich wenig später bei Darwin entschuldigte und ihn bat, in die Kajüte zurückzukommen. Anfang Juli läuft der Beagle wieder in Rio ein, nimmt Darwin und seinen Schiffsgefährten, den Maler August Earl, an Bord und macht sich startklar für die nächste große Etappe, die die Reisenden nach Montevideo führt. Die Admiralität hatte Kapitän Fitzroy beauftragt, während der nächsten 2 Jahre die südlichsten Küsten Amerikas genau zu kartieren. Das gab Darwin Zeit für ausgiebige Landausflüge. Dabei sammelte der junge Naturforscher nicht nur selber Eindrücke von exotischen Pflanzen, Tieren und Menschen. Auch er war ein Exot für die Menschen, denen er in den Pampas begegnete.
Ich hatte einige Streichzündhölzchen bei mir, welche ich durch Beißen entzündete. Man hielt es für so wunderbar, dass ein Mensch mit seinen Zähnen Feuer entzünden könne, dass gewöhnlich die ganze Familie versammelt wurde, um es zu sehen. Einmal bot man mir $1 für ein einziges Streichzündhölzchen. Dass ich am Morgen mir mein Gesicht wusch, veranlasste in dem Dorfe von Las Minas viel Kopfzerbrechen. Einer der besseren Kaufleute inquirierte mich förmlich über einen so sonderbaren Gebrauch, auch darüber, warum wir an Bord unsere Bärte trügen. Denn er hatte von meinem Führer gehört, dass wir dies taten. Und er betrachtete mich mit vielem Verdachte.
Die Landschaften Argentiniens erforschte Darwin von der Mündung des Rio Negro aus. Ein großer Salzsee, 15 Meilen von der Stadt El Carmen, fasziniert ihn besonders. Im schwarzen, fauligen Schlamm am Ufer dieses Sees findet er zu seiner Verwunderung eindeutige Spuren von Lebewesen.
Der Schlamm war an vielen Stellen durch zahlreiche Ringel oder sonst eine Art von Würmern aufgewühlt. Wie überraschend ist es, dass irgendwelche Geschöpfe imstande sind, in Salzlake zu leben. Und dass sie zwischen Natron und Kalkkristallen herumkriechen. Und was wird aus diesen Würmern, wenn während des langen Sommers die Oberfläche zu einer harten Salzschicht erhärtet? Flamingos bewohnen diesen See in beträchtlicher Zahl und brüten hier. Ich sah sie hier nach Nahrung suchend umherwarten. Wahrscheinlich nach den im Schlamm bohrenden Würmern. Diese letzteren wiederum leben wahrscheinlich von Infusorien oder Konserven. Wir haben hiernach eine kleine, in sich abgeschlossen lebende Welt, welche sich diesen Inlandseen von Salzlake angepasst hat. Man kann wohl behaupten, dass jeder Teil der Welt bewohnbar ist.
Die Idee, dass Lebewesen sich im Lauf der Zeit wandeln, dass sie sich in ganz erstaunlichem Maß ihrer Umgebung anpassen können, dass die verschiedenen Tierarten nicht einmal geschaffen wurden und fortan von Generation zu Generation in unveränderter Gestalt fortbestehen? Diese Idee klingt in den Notizen des jungen Theologen aus Cambridge wieder und wieder an. Immer mehr Beobachtungen, die für den Wandel, die Evolution der belebten Natur sprechen, wird er in den nächsten Monaten und Jahren in seinem kleinen Notizbüchlein sammeln. Sein bahnbrechendes Werk mit dem vorsichtigen Titel On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Auf Deutsch, über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampf ums Dasein. Dieses Werk wird erst 1859 erscheinen, über 20 Jahre nach Darwins Rückkehr von der Weltreise. Zunächst aber fasst Darwin einen tollkühnen und gefährlichen Plan, wohl mehr aus Lust am Abenteuer als aus Leidenschaft für die Naturforschung. Er will über Land, vom Rio Negro nach Buenos Aires, 500 Meilen durch Indianerland. Er will sich dabei von Postas zu Postas vorwagen, einer losen Kette von schlecht besetzten Vorposten argentinischer Soldaten, die der Oberbefehlshaber der argentinischen Truppen General Rosas eingerichtet hatte.
Die ganze Strecke Landes verdient kaum einen besseren Namen als den einer Wüste. Wasser fanden wir nur in zwei kleinen Quellen. Kurz nachdem wir die erste Quelle passiert hatten, kamen wir in Sicht eines berühmten Baums, den die Indianer als den Altar des Valeechu verehren. Er steht auf einem erhöhten Teil der Ebene und ist daher als ein Merkzeichen in großer Entfernung sichtbar. Da es Winter war, hatte der Baum keine Blätter, sondern an ihrer Stelle zahllose Fäden, mittels deren die verschiedenen Opfergaben wie Zigarren, Brot, Fleisch, Stücke Zeugs und so weiter aufgehängt waren. Arme Indianer, welche nichts Besseres haben, zupfen aus ihren Ponchos nur ein Stückchen Faden und binden es an den Baum. Wohlhabendere Indianer pflegen Alkohol und Mate in ein bestimmtes Loch zu gießen, ebenso den Rauch nach oben zu blasen, wodurch sie ihrer Ansicht nach dem Valeechu alle nur möglichen Annehmlichkeiten darbieten. Um die Szenerie zu vervollständigen, war der Baum von gebleichten Knochen von Pferden umgeben, welche als Opfer geschlachtet worden waren. Der Gaucho, der mir dies erzählte, sagte, dass er in Friedenszeiten dieser Szene als Zeuge beigewohnt habe und dass er und andere gewöhnlich gewartet hätten, bis die Indianer abgezogen wären, um dem Valeechu die Opfergaben zu stehlen.
Die Reise führt durch Wüsteneien, durch Ebenen mit bunten Blütenteppichen, durch Moor, zum Lager des General Rosas. Und Darwin gefällt nicht, was er dort vorfindet.
Ich glaube, dass eine so schurkische, banditenartige Armee noch niemals zusammengebracht worden ist.
Die Indianerinnen, die im Lager leben, gefallen ihm dagegen besser.
Unter den jungen Frauen oder Chinas gibt es einige, welche schön genannt zu werden verdienen. Ihr Haar war grob, aber glänzend und schwarz, und sie trugen es in zwei bis zur Taille herabhängenden Zöpfen. Sie hatten lebendige Farben und Augen, welche von Feuer glänzten. Ihre Beine, Füße und Arme waren klein und elegant geformt. Ihre Knöchel, zuweilen auch ihre Taillen, waren mit breiten Schnüren blauer Perlen geschmückt. Die Pflicht der Frauen ist, die Pferde zu beladen und abzuladen, die Zelte für die Nacht aufzuschlagen, kurz, wie die Frauen aller Wilden, nützliche Sklaven zu sein.
Von Rosas, der später Diktator über Argentinien werden sollte, bekam Darwin einen Pass und eine Ordre für die Regierungspostpferde.
Und dies gab er mir in der verbindlichsten und bereitwilligsten Weise.
So ausgestattet erreichen Darwin und seine Begleiter nach Durststrecken, Schlammbädern und in ständiger Furcht vor Indianerangriffen wohlbehalten das nächste Etappenziel, Bahia Blanca. In seinem Reisetagebuch gibt Darwin sich nüchtern, aber Punta Alta war für ihn sicher ein Höhepunkt seiner Reise. Hier, auf einem flachen Damm entlang der Küste, fand Darwin Versteinerungen von längst ausgestorbenen Säugetieren. Er barg aus Kies und Schlamm
erstens Teile von drei Schädeln und anderen Knochen des Megatherium,
eines Riesenfaultiers.
Zweitens Megalonyx, ein großes verwandtes Tier. Drittens das Celidotherium, gleichfalls ein verwandtes Tier, von dem ich ein nahezu vollständiges Skelett erhielt. Es muss so groß wie ein Rhinoceros gewesen sein.
Des Weiteren Knochen von einer Art Pferd, von einem Tier mit kamelartigem Hals.
Endlich das Toxodon, vielleicht eins der fremdartigsten Tiere, die je entdeckt worden sind. Der Größe nach glich es einem Elefanten oder Megatherium.
Früher, notiert Darwin, muss es auf dem amerikanischen Kontinent von Ungeheuern nur so gewimmelt haben. Wie diese ungeheuren Säugetiere ihr Leben fristeten, dieses Rätsel konnte Darwin zusammen mit dem Londoner Zoologen Professor Richard Owen lösen. Jenem Mann übrigens, der den Begriff Dinosaurier eingeführt hat.
Die Zähne weisen durch ihren einfachen Bau darauf hin, dass die Megatheroiden-Tiere von vegetabilischer Nahrung und wahrscheinlich von Blättern und kleinen Zweigen von Bäumen lebten. Ihre schwerfälligen Formen und großen, stark gekrümmten Klauen scheinen für eine leichte Bewegung so wenig angepasst zu sein, dass einige ausgezeichnete Naturforscher wirklich angenommen haben, dass sie wie Faultiere, mit denen sie nahe verwandt sind, mit dem Rücken nach abwärts an Bäumen kletternd lebten und sich von den Blättern ernährten. Es war eine kühne, um nicht zu sagen widersinnige Idee, sich selbst vorsintflutliche Bäume vorzustellen, deren Zweige stark genug wären, Tiere zu tragen, die so groß wie Elefanten waren. Mit viel größerer Wahrscheinlichkeit nimmt Professor Owen an, dass sie, anstatt auf Bäume zu klettern, die Zweige zu sich herunterholten. und die kleineren mit den Wurzeln ausrissen, um sich von den Blättern zu ernähren. Die kolossale Breite und Schwere ihrer Hinterteile, die man sich kaum vorstellen kann, ohne sie gesehen zu haben, wird nach dieser Ansicht von offenbarem Nutzen, statt nur eine Beschwerung zu sein. Ihre scheinbare Unbehilflichkeit verschwindet. Mit ihren großen Schwänzen und ihren kolossalen Fersen, fest wie ein Dreifuß auf den Boden aufgestützt, konnten sie die volle Gewalt ihrer äußerst kräftigen Arme und Klauen ungehindert anwenden.
Am faszinierendsten fand Darwin freilich, wie sehr ihn die vor langer, langer Zeit ausgestorbenen Riesentiere an Tierarten von heute erinnerten.
Diese wunderbare Verwandtschaft zwischen den toten und den lebenden Tieren eines und desselben Kontinentes wird, wie ich nicht zweifle, später noch mehr Licht auf das Erscheinen organischer Wesen auf unserer Erde und auf das Verschwinden von ihr werfen als irgendeine andere Klasse von Tatsachen.
Während der großen Expedition durch die wilden Landschaften Argentiniens, vom Rio Negro über Bahia Blanca nach Buenos Aires, füllte Darwin seine Notizbücher mit Daten zu wundersamen ausgestorbenen Tierarten und zu immer neuen Variationen von lebenden Tieren und wurde dabei gleichzeitig Zeuge einer brutalen Vernichtung. Der Kampf gegen die Indianer, deren Land die Kolonisatoren als das ihre in Besitz nehmen wollten, war von vornherein entschieden. Die Indianer hatten gegen die Armeen der Eindringlinge keine Chance.
Mein Gewährsmann erzählte, dass, als er einen Indianer verfolgt habe, der Mann um Gnade gerufen, aber gleichzeitig heimlich die Bolas um seine Taille gelöst habe, in der Absicht, sie um den Kopf seines Verfolgers zu schwingen und ihn so niederzuwerfen. Ich streckte ihn aber mit meinem Säbel nieder, stieg dann vom Pferde ab und schnitt ihm mit dem Messer die Kehle ab. Dies ist ein dunkles Gemälde, aber wie viel schaudervoller ist die unbestreitbare Tatsache, dass alle Frauen, die über 20 Jahre alt zu sein scheinen, mit kaltem Blute massakriert werden. Als ich ausrief, dass dies doch inhuman schiene, antwortete er: Warum? Was ist zu machen? Sie vermehren sich sonst.
Darwin zieht weiter, überquert reißende Flüsse, besteigt alleine zerklüftete Berge, genießt nach überstandener Gefahr Mate und Zigaretten. Am 20. September kommt die Expedition in Buenos Aires an. Darwin findet Quartier im Hause eines ortsansässigen Engländers und kann sich erst einmal erholen. An seine Schwestern schreibt er:
Unser Hauptvergnügen war es, herumzureiten und die spanischen Damen zu bewundern. Nachdem wir einen dieser Engel beobachtet hatten, die da die Straßen herabschwebten, seufzten wir unwillkürlich, wie närrisch sind doch die Frauen in England. Sie können weder gehen noch sich anziehen. Und dann, wie hässlich klingt Miss im Vergleich zu Señorita.
Gefahr war freilich nach Ansicht der Biografen nicht im Verzug. Und mir scheint, Darwins Begeisterung für das weibliche Geschlecht klingt doch wesentlich hölzerner als die für die Steine, Pflanzen und Tiere des unbekannten Kontinents. Darwin bricht dann auch bald auf zur nächsten Exkursion, diesmal nach Santa Fe. Das Ziel der Reise beschreibt er mit der ihm eigenen Mischung aus Naivität, Engagement und Ironie.
Santa Fe ist eine ruhige kleine Stadt, welche reinlich und in guter Ordnung gehalten wird. Der Gouverneur Lopez war zur Zeit der Revolution gemeiner Soldat, ist aber nun schon 17 Jahre im Besitze der Gewalt. Diese Stetigkeit der Regierung ist eine Folge seiner tyrannischen Gebräuche. Denn Tyrannei scheint bis jetzt für diese Länder noch immer besser zu passen als Republikanismus. Die Lieblingsbeschäftigung des Gouverneurs ist, Indianer zu jagen. Vor kurzem ließ er 48 hinschlachten und verkaufte die Kinder zu 3 oder 4 Pfund das Stück.
Auf diesem sauberen Pflaster erkrankt Darwin. Und auf der Rückreise machen ihm Moskitos und Jaguare zu schaffen. Das größte Handicap aber waren General Rosas und seine Armee. Rosas war nicht nur auf Indianerjagd. Er hegte auch den Plan, die argentinische Regierung zu stürzen. Seine Truppen riegelten die Hauptstadt ab, um sie auszuhungern. Nur mit Mühe und Not und nach langem Hin und Her konnte Darwin diese Absperrung passieren und sich zu seinem Schiff durchschlagen. Er ist dann aber glücklich an Bord, als der Beagle endgültig den Rio de la Plata verlässt und sich weiter nach Süden aufmacht. Am 17. Dezember 1832 warfen die Matrosen des Beagle in der Bucht von Good Success Anker.
Als wir einfuhren, wurden wir nach der Art der Bewohner dieses wilden Landes begrüßt. Eine Gruppe Feuerländer, zum Teil von dem dicht verwachsenen Walde verborgen, kauerte an einem wilden, die See überragenden Punkte, und als wir vorbeifuhren, sprangen sie auf, schwangen ihre zerlumpten Mäntel und stießen ein lautes, hell klingendes Geschrei aus. Die Wilden folgten dem Schiff, und noch ehe es dunkel war, sahen wir ihre Feuer und hörten wieder ihr wildes Geschrei. Am Morgen schickte der Kapitän eine Abteilung ab, um mit den Feuerländern in Verbindung zu treten. Als wir am Lande waren, sah die Gesellschaft beunruhigt aus. Sie fuhren aber fort, beständig zu sprechen und mit großer Geschwindigkeit zu gestikulieren. Es war ohne alle Ausnahme das merkwürdigste und interessanteste Schauspiel, das ich je erblickte. Ich hätte kaum geglaubt, wie groß die Verschiedenheit zwischen wilden und zivilisierten Menschen sei. Sie ist größer als zwischen einem wilden und domestizierten Tier, insofern beim Menschen eine größere Veredelungsfähigkeit vorhanden ist.
Bei seinen ersten vorsichtigen Erkundungsgängen erlebt Darwin das Feuerland mit seinen schroffen Bergen, den dunklen Wäldern und dem sumpfigen Moorland als Landschaft voll wilder Großartigkeit. Und auf dem Weg durch die zerklüftete Inselwelt lernt Darwin auch andere Stämme der Feuerländer kennen.
Ich werde niemals vergessen, wie wüst und wild eine Gruppe uns vorkam. Es erschienen plötzlich 4 oder 5 Leute am Rand einer überhängenden Klippe. Sie waren absolut nackt und ihr langes Haar hing um ihr Gesicht herum. Sie hielten rohe Stöcke in den Händen. Und von der Erde aufspringend, schwangen sie ihre Arme um die Köpfe und stießen das widerlichste Geschrei aus. Wenn man diese Wilden betrachtet, so fragt man, wo sind sie hergekommen? Was kann wohl einen Stamm von Menschen verlockt? Oder welche Veränderungen kann ihn gezwungen haben, die schönen Gegenden des Nordens zu verlassen, die Kordillere oder das Rückgrat von Amerika hinabzuwandern, Kanus zu erfinden und zu bauen, welche von den Stämmen in Chile, Peru und Brasilien nicht gebraucht werden, und dann eins der unwirtlichsten Länder auf der ganzen Erde zu betreten? Obschon derartige Betrachtungen anfangs sich dem Geiste aufdrängen, dürfen wir doch sicher sein, dass sie zum Teil irrig sind. Es liegt kein Grund vor zur Annahme, dass die Feuerländer an Zahl abnehmen. Wir müssen daher annehmen, dass sie ihren Anteil an Glück, welcher Natur dies auch sein mag, genießen, und zwar genug, um ihr Leben lebenswert zu machen. Die Natur, welche die Gewohnheit zu einer unwiderstehlichen Macht und ihre Wirkungen erblich gemacht hat, hat den Feuerländer dem Klima und den Erzeugnissen seines elenden Vaterlandes angepasst.
Mit dem Einbruch der Fremden in ihr karges Land wurden die Feuerländer freilich nicht fertig. Heute sind die eingeborenen Stämme Feuerlands ausgestorben. Wer das Reisetagebuch von Charles Darwin liest, auf Deutsch ist es 1875 unter dem Titel »Reise eines Naturforschers um die Welt« erschienen, in der Übersetzung von Victor Carus, die heute als klassisch gilt, der findet immer wieder hinreichend Ruhepunkte zwischen all den gefährlichen Expeditionen und Abenteuern, zwischen den Begegnungen mit so außerordentlich fremden Menschen in Südamerika und später auf Tahiti, in Neuseeland und Australien. Diese Ruhepunkte bilden die prägnanten Schilderungen der Tier- und Pflanzenwelten, das Resonieren über die Warums und Wozus in der Organisation des Lebendigen. Vor allem aber die seitenlangen Auslassungen zur Geologie. Bis in die kleinsten Farbschattierungen hinein beschreibt Darwin die Landschaften, die er besucht hat. Schildert er einen Felsen, eine Bergkuppe, eine Steilküste. Und er schließt aus seinen Beobachtungen auf die stetige Bewegung der Kontinente. Folgert, dass weite Teile Südamerikas einmal unter Wasser gewesen sein müssen und sich dann wieder gehoben haben und umgekehrt. Welche ungeheuren Kräfte in der Natur walten, das konnte Darwin im Februar 1835 am eigenen Leib erfahren. Der Beagle lag vor Valdivia, einer Stadt rund 700 Kilometer südlich von Valparaiso in Chile, vor Anker. Und Darwin hatte sich zusammen mit seinem Diener Covington auf einen Landausflug begeben.
20. Februar. Dieser Tag ist in den Annalen Valdivias denkwürdig geworden wegen des heftigsten Erdbebens, das selbst die ältesten Bewohner erlebt haben. Ich war zufällig am Lande und hatte mich im Walde hingestreckt, um mich auszuruhen. Es trat plötzlich ein und dauerte 2 Minuten. Die Zeit schien aber viel länger zu sein. Das Erschüttern des Bodens war sehr spürbar. Die Erzitterungswellen schienen meinem Begleiter wie mir selbst rein aus Osten zu kommen, während andere der Meinung waren, sie kämen von Südwesten her. Dies zeigt, wie schwierig es zuweilen ist, die Richtung der Schwingungen wahrzunehmen. Man hatte keine Schwierigkeit, aufrecht zu stehen. Die Bewegung machte mich aber beinahe schwindlig. Sie war der Bewegung eines Fahrzeugs in kleinen, sich kreuzenden Wellen ähnlich, oder noch mehr dem Gefühl, welches man beim Schlittschuhlaufen über sehr dünnes Eis hat, wenn sich das Eis unter den Füßen biegt.
Das Zentrum des Erdbebens lag sehr viel weiter nördlich. Das ganze Ausmaß der Zerstörung erfuhr Darwin erst, als sie am 4. März in Talcahuano, dem Hafen von Concepción, einliefen. Hier war alles innerhalb von 6 Sekunden zerstört worden. Eine riesige Flutwelle hatte den Hafenort weggespült, Rinder ins Meer gerissen, ein Schiff an Land geworfen und wieder weggeführt. Die Küste war übersät mit Holz- und Möbelteilen, dazwischen gestreut lagen Hausdächer. Darwin war verschreckt und fasziniert von dem, was er sah. Und eine eigenartige Koinzidenz brachte ihn ins Grübeln. Auf einer Insel 360 Meilen weiter nordöstlich und auf einer Insel 340 Meilen südlich war es gleichzeitig mit dem Erdstoß zu heftigen Vulkanausbrüchen gekommen. Darwins Erklärung dafür lautet schließlich:
Wir vermögen uns schwerlich, dem Schluss zu verschließen, wie schrecklich er auch sein mag, dass ein großer See mit flüssiger Materie vom nahezu doppelten Ausmaß des Schwarzen Meeres unter einer dünnen Kruste festen Landes ausgebreitet liegt. Nichts, nicht einmal der Wind, der weht, ist so unbeständig wie der Höhenpegel der Erdkruste.
Wenige Tage später kann der junge Naturforscher im Detail studieren, wie sich die Erdkruste während vergangener Jahrtausende und Jahrmillionen bewegt hat. Darwin, mittlerweile ein erfahrener Bergsteiger, schickt sich an, die Anden zu überqueren. Und er wählt dafür einen Pass, der als ausgesprochen gefährlich galt, den Porillo-Pass. Am 18. März bricht er auf. Unterwegs kann er genügend Belege dafür sammeln, dass die Anden sich ganz allmählich über einen sehr langen Zeitraum hinweg aufgefaltet haben und nicht, wie viele Zeitgenossen annahmen, plötzlich in die Höhe geworfen wurden. Am 20. März notiert Darwin:
Ungefähr um Mittag begannen wir die mühsame Besteigung des Peuquenes-Rückens und fühlten dabei zum ersten Male etwas Schwierigkeit beim Atmen. Die Maultiere blieben alle 50 Yards einmal stehen und nach einer Ruhe von wenigen Sekunden brachen die armen, gutwilligen Tiere von selbst wieder auf. Die Kurzatmigkeit infolge der verdünnten Atmosphäre wird von den Chilenern Puna genannt. In Bezug auf ihren Ursprung haben sie die allerlächerlichsten Vorstellungen. Manche sagen, alle Wasser hier oben haben Puna. Andere sagen, wo Schnee ist, da ist Puna. Und dies ist ohne Zweifel richtig. Die einzige Empfindung, die ich hatte, war ein unbedeutendes Gefühl von Enge um Kopf und Brust, wie das, welches man empfindet, wenn man ein warmes Zimmer verlässt und schnell in frostiges Wetter geht. Selbst hierbei ist etwas Einbildung im Spiel, denn als ich auf dem höchsten Rücken fossile Muscheln fand, vergaß ich in meinem Entzücken das Puna vollständig.
Der Abstieg ist kurz und steil, und bald gibt es auch wieder mehr an Flora und Fauna zu beobachten. Eine zerrissene Wolke von dunkler, rotbrauner Färbung entpuppt sich als ein riesiger Heuschreckenschwarm. Und wenig später wird Darwin nachts von einem anderen Insekt attackiert.
In der Nacht erlebte ich einen Angriff, denn es verdient kaum einen geringeren Namen, der Benchuca, einer Spezies von Reduvius, der großen schwarzen Wanze der Pampas. Es ist äußerst widerwärtig, weiche, flügellose, ungefähr 1 Zoll lange Insekten über seinen Körper kriechen zu fühlen. Ehe sie zu saugen beginnen, sind sie ganz dünn. Später werden sie aber rund und vom Blut aufgedunsen. Und in diesem Zustand werden sie leicht zerdrückt.
Für Darwin hatte der Stich der schwarzen Wanze möglicherweise dauerhafte Folgen. Die Wanze gilt als Überträgerin der Chagas-Krankheit, eine Art Schlafkrankheit. Und ihre Bisse könnten mit ein Grund dafür sein, dass Darwin nach seiner Rückkehr bis zum Ende seines Lebens unter einem schlechten Gesundheitszustand zu leiden hatte. 3 Jahre waren für die Forschungsreise um die Welt ursprünglich angesetzt. Die sind längst vorbei und immer noch ist Darwin in Südamerika. Im September 1835 ist es dann aber endlich soweit. Der Beagle verlässt endgültig die Westküste Südamerikas und nimmt Kurs auf die Galapagos-Inseln. Zunächst ist Darwin enttäuscht von der kargen Kraterlandschaft. Dann aber beginnen ihn die Lavagebilde zu faszinieren.
Wie ich dahin ging, begegnete ich zwei großen Schildkröten, von denen eine jede mindestens 200 Pfund gewogen haben muss. Die eine fraß ein Stück Kaktus, und als ich mich ihr näherte, starrte sie mich an und kroch langsam fort. Die andere stieß ein tiefes Zischen aus und zog ihren Kopf ein. Diese ungeheuren Reptilien in dieser Umgebung von schwarzer Lava, blattlosen Sträuchern und großen Kakteen erschienen meiner Fantasie wie irgendwelche vorsintflutliche Tiere. Die wenigen dunkel gefärbten Vögel kümmerten sich um mich nicht mehr als die großen Schildkröten.
Darwin machte sich des Öfteren einen Spaß daraus, auf den großen Tieren zu reiten. Er stellte sich auf ihren Panzer, gab ihnen ein paar Schläge auf ihr hinteres Rückenschild und schon setzten sich die Tiere in Bewegung. Darwin fand es allerdings schwierig, die Balance zu halten. Er dürfte wohl einige Male heruntergepurzelt sein. Am 8. September lässt sich Darwin zusammen mit dem Schiffsarzt Mr. Beenough und ihrem Diener auf der James-Insel absetzen. Ihren Namen erhielt sie, wie andere Inseln auch, nach englischen Königen aus dem Hause Stuart. Und hier notiert Darwin:
Die Naturgeschichte dieser Inseln ist in hohem Grade merkwürdig und verdient sehr wohl Aufmerksamkeit. Die meisten organischen Erzeugnisse sind eingeborene Schöpfungen, die sich nirgendwo anders finden. Es besteht sogar eine Verschiedenheit zwischen den Bewohnern der verschiedenen Inseln, doch zeigen alle eine ausgesprochene Verwandtschaft mit denen von Amerika, obschon sie von diesem Kontinent durch ein Stück offenen Meeres von einer Breite zwischen 500 und 600 Meilen getrennt sind. Bedenkt man die unbedeutende Größe dieser Inseln, so fühlt man sich nur umso mehr über die Zahl ihrer eingeborenen Geschöpfe und über ihren beschränkten Verbreitungsbezirk überrascht. Wenn man sieht, dass jede Höhe von einem Krater gekrönt wird und dass die Verbreitungsgrenzen der meisten Lavaströme noch ganz deutlich sind, so werden wir zu der Annahme geführt, dass sich innerhalb einer, geologisch genommen, jungen Periode hier noch der Ozean ununterbrochen ausbreitete. Wir scheinen daher in beiden Beziehungen, sowohl im Raume als in der Zeit, jener großen Tatsache, jenem Geheimnis aller Geheimnisse, dem ersten Erscheinen neuer lebender Wesen auf der Erde, näher gebracht zu werden.
Jede der kleinen Inseln, von den Nachbarinseln durch scharfe Meeresströmungen getrennt, hat im Lauf der Zeit ihre eigenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Arten, die sonst nirgendwo zu finden sind. Hier wurde Darwin vollends klar, dass Tierarten nicht einmal im Schöpfungsakt geschaffen für alle Zeiten gleich bleiben. Sie sind genauso wie die Erdoberfläche in ständigem Wandel begriffen. Über Generationen hinweg passen sie sich immer besser ihrer Lebenswelt an, der ökologischen Nische, die sie sich gewählt haben. Auf den Galapagos wurden ursprünglich einheitliche Populationen von Tieren, die wie auch immer ihren Weg auf die Inselwelt gemacht haben, dauerhaft voneinander getrennt. Und ihre Nachkommen haben sich auf den verschiedenen Inseln ganz unterschiedlich weiterentwickelt. Neue Arten sind entstanden. Berühmt geworden sind vor allem die vielen verschiedenen Spielarten von Finken auf den Galapagos, die heute Darwin-Finken heißen, denen der junge Naturforscher zunächst aber gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Er zählte 13 Arten von Finkenvögeln, die alle nur auf dem Galapagos-Archipel vorkommen.
Die merkwürdigste Tatsache ist die vollkommene Abstufung in der Größe des Schnabels bei den verschiedenen Arten. Es gibt nicht weniger als 6 Spezies mit unmerklich sich abstufenden Schnäbeln.
Mithilfe der unterschiedlichen Schnäbel konnten die Finken sozusagen ganz unterschiedliche Berufe übernehmen. Berufe, die auf dem Festland im Griff der besser spezialisierten Konkurrenz sind. Es gibt Insektenfresser mit spitzen, zarten Schnäbeln. Finken, die sich aufs Nüsseknacken spezialisiert haben. Und es gibt sogar Spechtfinken, die sich ihre Nahrung aus Baumstämmen holen. Sie brauchen dafür allerdings, anders als die richtigen Spechte, ein Hilfsmittel. Sie brechen kleine Ästchen oder Kaktusstacheln ab, um sich damit die Maden und Larven aus der Rinde zu pulen. Dass viele der verblüffenden neuen Arten sich jeweils nur auf einer einzigen kleinen Insel finden, entging den scharfen Blicken Darwins zunächst.
Meine Aufmerksamkeit wurde zuerst dadurch auf diese Tatsache gelenkt, dass der Vizegouverneur Lawson erklärte, die Schildkröten von den verschiedenen Inseln seien untereinander verschieden und er könne mit Sicherheit sagen, von welcher Insel irgendeine hergebracht sei. Eine Zeit lang schenkte ich dieser Angabe nicht hinreichende Aufmerksamkeit und ich hatte bereits zum Teil die Sammlungen von zwei der Inseln untereinander gemengt. Es wäre mir doch nicht im Traume eingefallen, dass ungefähr 50 oder 60 Meilen voneinander entfernt liegende Inseln, die meisten in Sichtweite voneinander, aus genau denselben Gesteinen bestehend, in einem ganz gleichartigen Klima gelegen und nahezu in derselben Höhe sich erhebend, verschiedene Bewohner haben sollten.
Trotz dieses Missgeschicks konnte Darwin eine überwältigende Fülle von Belegen sammeln. Und er kommt zu dem Schluss:
Überblickt man die hier mitgeteilten Tatsachen, so ist man über das Gesamtergebnis an schöpferischer Kraft, wenn ein derartiger Ausdruck gestattet ist, erstaunt, die sich auf diesen kleinen, nackten und felsigen Inseln entfaltet hat, und noch mehr über ihre verschiedenartige, aber ähnliche Wirkung auf so nahe beieinander gelegenen Punkten.
Diese Bemerkung hat Darwin 1845 veröffentlicht, 10 Jahre nach seinem Besuch auf den Galapagos-Inseln und 14 Jahre, bevor er es wagte, seine Evolutionstheorie publik zu machen. Darwin verkannte nicht, welche Sprengkraft in diesen Ideen steckt. Viele sahen durch die Theorie der gemeinsamen Abstammung der Lebewesen die Sonderstellung des Menschen in Frage gestellt und durch die These von der Selektion als Triebkraft der Entwicklung die Existenz eines Schöpfergottes. Die Wogen in der öffentlichen Diskussion gingen dann auch hoch. Nicht nur in Oxford sollte es zu heftigsten Auseinandersetzungen kommen. Vorerst formulierte Darwin seine Gedanken aber nur sehr vorsichtig. Und wenn er auf dem Beagle, wenn er in der Kapitänskajüte darüber gesprochen haben sollte, dann dürfte er auch dort schon heftigsten Widerspruch provoziert haben. Denn Kapitän Fitzroy gehörte zu den Christen, für die jedes Wort der Bibel wortwörtlich wahr sein muss. Gut, dass der Beagle sich jetzt endgültig auf die Heimreise begab. Mit Zwischenstationen auf Tahiti, in Neuseeland und in Australien. Die Tage auf Tahiti müssen eine wunderbare Erholung gewesen sein. Gleich hinter dem Strand aus Korallensand begannen Gärten voller Bananen, Orangen, Kokosnuss- und Brotfruchtbäumen. Und zwischen all dem schöne, freundliche Menschen.
Mir gefiel nicht so sehr wie die Einwohner. In dem Ausdrucke ihres Gesichts liegt eine Milde, welche sofort die Idee eines Wilden verbannt, und eine Intelligenz, welche deutlich zeigt, dass sie auf dem Wege der Zivilisation fortschreiten. Die einfachen Leute haben beim Arbeiten den oberen Teil ihrer Körper vollkommen nackt. Und dann zeigen sich die Tahitianer gerade zu ihrem Vorteil. Sie sind alle sehr groß, breitschultrig, athletisch und gut proportioniert. Man hat die Bemerkung gemacht, dass es nur einer geringen Gewöhnung bedürfe, um eine dunkle Haut dem Auge eines Europäers angenehmer und natürlicher zu machen als seine eigene Farbe. Wenn sich ein weißer Mann neben einem Tahitianer badete, so erschien er wie eine durch Kunst des Gärtners gebleichte Pflanze, verglichen mit einer schön dunkelgrünen, welche kräftig auf dem offenen Felde wächst.
Darwin wandert durch tiefe Schluchten, zu Kaskaden von Wasserfällen, und als Erfrischung lässt er sich köstliche grüne Päckchen reichen. Stücke von Rindfleisch, Fisch und Bananen in Blätter gewickelt und zwischen heißen Steinen gegart. Am 26. November versammeln sich alle wieder an Bord und bei Sonnenuntergang segeln sie weiter mit Kurs auf Neuseeland, wo sich Darwin darüber mokiert, dass nur wenige Häuptlinge anständige Anzüge von englischem Stoff tragen. Wenig später beobachtet er aber auch, welche verheerenden Wirkungen Importe aus England haben können.
An vielen Stellen bemerkte ich mehrere Sorten von Unkräutern, von denen ich wie bei der Ratte zugeben musste, dass sie Landsleute seien. Eine Art Lauch bedeckt jetzt ganze Gebiete und wird sich noch als recht störend herausstellen. Sie wurde aber als eine Gunstbezeugung von einem französischen Schiffe eingeführt. Der gewöhnliche Ampfer ist gleichfalls weit verbreitet und wird, wie ich fürchte, auf ewig ein Beweis der Niederträchtigkeit eines Engländers bleiben, welcher die Samen als die der Tabakpflanze verkaufte.
In Neuseeland feiert Darwin auch den 5. Christtag fern von zu Hause.
Den nächsten werden wir, wie ich zur Vorsehung vertraue, in England erleben.
In Australien übermannt ihn dann vollends das Heimweh. Er schreibt an seine Schwester:
Es reizt mich, nichts anderes mehr zu schreiben, als euch wieder und wieder zu sagen, wie ich mich sehne, wieder ruhig in eurem Kreise zu sitzen. Ich bin entschlossen und ganz sicher, dass die Landschaft von England 10-mal schöner ist als alles, was wir gesehen haben. Ich habe ein ständiges Sehnen, ein Gefühl, wie es ein Gefangener empfinden mag. Ich möchte am liebsten von morgens bis abends ein ständiges Brummen ausstoßen.
Und in Australien drängt sich Darwin, als er einige der wenigen übrig gebliebenen Eingeborenen trifft, auch eine schmerzhafte Erkenntnis auf.
Wo nur immer der Europäer seinen Fuß hingesetzt hat, scheint der Tod den Eingeborenen zu verfolgen. Wir können auf die großen Flächen von Amerika, nach Polynesien, dem Kap der Guten Hoffnung und Australien hinblicken. Wir finden dasselbe Resultat.
Über Mauritius, St. Helena und Ascension geht es rasch weiter heimwärts. Auf Ascension, einer vulkanischen Insel im Atlantik, findet Darwin die Nachkommen von importierten Ratten, die sich unterschiedlich weiterentwickelt haben. Wieder ein Beleg für Evolution. Und seine geologischen Studien auf dieser Insel zwingen ihn ein letztes Mal zu dem Ausruf:
Wo können wir auf der ganzen Oberfläche der Erde eine Stelle ausfindig machen, auf welcher eine eingehendere Untersuchung nicht Zeichen jenes endlosen Kreislaufes von Veränderungen entdecken wird, denen diese Erde unterworfen war, noch unterworfen ist und immer unterworfen sein wird?
Am 2. Oktober 1836 erreicht der Beagle die Küste von England. Und in Falmouth verlässt Darwin das gute kleine Schiff, auf dem er beinahe 5 Jahre gelebt hatte. Er nimmt die erste Postkutsche nach Shrewsbury und weil er dort zu später Stunde ankommt, verbringt er die Nacht im Gasthof, um dann am nächsten Morgen seinen Vater und seine Schwestern beim Frühstück zu überraschen. Darwin wird England fortan nie mehr verlassen. Die nächsten Jahre ist er damit beschäftigt, die Unmenge von Präparaten, die er auf seiner Reise gesammelt hat, zu klassifizieren und seine Gedanken zu ordnen. Sein Reisetagebuch veröffentlicht er 1839 und bearbeitet es 6 Jahre später noch einmal neu. Er heiratet seine Cousine Emma, die Tochter seines Onkels Josiah Wedgwood. Sie war Klavierschülerin von Chopin, zieht mit ihr in das stattliche Downhouse in Kent und führt offensichtlich eine glückliche Ehe. Seinen zahlreichen Kindern, 10 hat Emma Darwin auf die Welt gebracht, einige sind früh gestorben, sei er ein liebevoller Vater gewesen, sagen die Biografen. Seine Gesundheit allerdings war angegriffen. 1859 entschloss er sich endlich, seine Evolutionstheorie zu veröffentlichen. Die Vorstellung von einer Entwicklungsgeschichte des Lebens lag zu Beginn des letzten Jahrhunderts schon in der Luft. Unter anderem hat auch Darwins Großvater darüber spekuliert. Aber es war Darwins einzigartiges Verdienst, aus seinen Beobachtungen eine in sich stimmige Theorie abzuleiten. Eine Theorie, die erklärt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich das Leben auf unserer Welt entwickelt hat. Eine Theorie, die trotz vieler Unkenrufe heute noch in ihren wesentlichen Teilen unangefochten gilt. Darwin hat unser Welt- und Menschenbild verändert. Das Metaphysische hat er freilich nicht vertrieben, und das war wohl auch nicht die bestimmende Absicht des Theologen Charles Darwin. Eine seiner letzten Eintragungen im Reisetagebuch lautet:
Unter den Landschaften, welche sich tief in meine Erinnerung eingeprägt haben, übertreffen keine an Großartigkeit die von den Händen des Menschen noch unberührten Urwälder. Mögen es nun die von Brasilien sein, wo die Kräfte des Lebens vorherrschend sind, oder die des Feuerlandes, wo Tod und Zerfall herrschen. Beide sind Tempel, die mit den großartigen Erzeugnissen des Gottes der Natur erfüllt sind. Niemand kann in diesen Einsamkeiten stehen und dabei nicht fühlen, dass im Menschen noch etwas mehr ist als der bloße Atem seines Körpers.
Die Wunder der Evolution. Charles Darwins Reise um die Welt. In HR Info brachten wir ein Feature, das der HR 1993 produziert hat. Und wenn Sie Lust bekommen haben, mehr von Darwin zu lesen, im September erscheint eine opulente Neuauflage von Darwins großem Reisebuch im Theiss Verlag. Sein Titel: Die Fahrt der Beagle. Darwins illustrierte Reise um die Welt. Mein Name ist Regina Oehler.